Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Das Zeitfenster im Kampf gegen die Erderwärmung wird immer kleiner. Das geht aus dem Bericht des Weltklimarats hervor. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen, jetzt sind drastische Maßnahmen nötig. RBB-Reporterin Sabine Löprig hat Reaktionen dazu in Brandenburg gesammelt.
Längst bestimmen die Themen CO2-Ausstoß und Kampf gegen die Erderwärmung den Alltag, auch in Brandenburg und Berlin. Von der Diskussion über Verbrennermotoren und Fahrzeuge mit Elektroantrieb bis zur Montage von Solarpanelen auf Dächern von Privathäusern oder öffentlichen Gebäuden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen sei hoch, liege beim Ausbau erneuerbarer Energien in fast allen Bundesländern bei über 80%. Das sagt Katja Treichel-Grass vom Ariadne-Projekt. Die Wissenschaftler haben bei 2 bundesweiten Umfragen rund 20.000 Menschen zu 26 verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen befragt.
Zum einen ist zu erkennen, was, glaube ich, eine sehr positive Nachricht ist, dass die Zustimmung zum Ausbau der erneuerbaren Energien über alle Bundesgebiete, über alle Regionen gewachsen ist seit 2017. Erstaunlich ist, dass es immer noch ein Ost-West-Gefälle gibt und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Das beziehe sich beispielsweise auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, dessen Ausbau auch in vielen Brandenburger Regionen noch zu wünschen übrig ließe, sagt Treichel-Grass. Dennoch müsse die Politik mit den Menschen arbeiten, die sich für das Erreichen der Klimaziele einsetzen wollen.
Die Politik hat sich in den letzten Jahren zu sehr auf die Menschen konzentriert, die vielleicht dagegen sind und zu wenig darauf fokussiert, dass die Potenziale, die vor Ort vorhanden sind, auch genutzt werden.
Viel zu oft verlangsame die Bürokratie private Initiativen, zum Beispiel beim Bau von Windkraftanlagen. Das sagt der Grünen-Lokalpolitiker Karl Heuer, der sich in der Klimainitiative Schwielosee engagiert. Ursprünglich sollten einmal 50 Windräder im Windpark Bliesendorfer Heide errichtet werden. In der Planung sind jetzt noch 7 Windräder am Färcher Dachsberg.
Warum kommt das jetzt noch nicht in Gang? Die Genehmigungsverfahren sind unglaublich lang. Es gibt immer noch wieder auch Widerstände. Andererseits, wir müssen etwas tun für den Klimaschutz und das ist gerade im Bereich Energieerzeugung absolut wichtig.
Heuer hofft, dass die 7 Windräder nun bald gebaut werden. Eines soll dann als sogenanntes Bürgerwindrad genossenschaftlich betrieben werden. Der geschätzte jährliche Erlös von rund 10.000 Euro würde dann Klimaschutzprojekten zur Verfügung gestellt.
Sabine Löprig informierte. Gut 2 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe ist das jetzt aktenkundig. Mindestens 7 Mitarbeiter der Charité-Tochterfirma Charité Facility Management werden verdächtigt, in großem Stil abkassiert zu haben. Es geht um Untreue und einen Millionenschaden, wie unsere Redaktion rbb24 Recherche herausfand. René Althammer mit den Einzelheiten.
Die Tatverdächtigen wären fast davongekommen. Schon 2021 hatten Mitarbeiter der Charité-Tochter CFM, die sich um Reinigung, Essen oder die Immobilien von Europas größtem Universitätsklinikum kümmert, den Verdacht, dass es bei diversen Auftragsvergaben nicht mit rechten Dingen zuging. Nach RBB-Recherchen sollen beispielsweise Rechnungen und Aufträge manipuliert worden sein. Damals war eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Auftrag der Charité jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Hinweise auf Straftaten gegeben hätte. Ein erstes Ermittlungsverfahren seitens der Staatsanwaltschaft wurde schnell wieder eingestellt. Weitergehende Recherchen des RBB hatten dann im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. Aktuell geht die Staatsanwaltschaft nach einem neuen Gutachten von 7 Tatverdächtigen und einem Schaden in Höhe von 7 bis 10 Millionen Euro aus. Die Charité wies darauf hin, dass sie eng mit der Staatsanwaltschaft kooperiere.
Informationen waren das von René Althammer. Am Freitagmittag wurde bei Bauarbeiten in Berlin-Zehlendorf ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Experten entschieden, die Bombe vor Ort zu entschärfen. Und das hat jetzt problemlos geklappt, wie RBB-Reporterin Anke Michel verfolgt hat.
7 Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes der Polizei machten den Blindgänger an der Fundstelle auf einer Baustelle an der Berlepsstraße unschädlich. Polizeisprecher Michael Gassen.
Ja, wir sind zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes. Der Zünder wurde erfolgreich von der Bombe getrennt und dann kontrolliert gesprengt. Entsprechend wird die jetzt auf den LKW geladen und wird dann zum Sprengplatz in Grunewald verbracht.
Der Zünder der Bombe war mit einem Hochdruckwasserstrahlschneider entfernt worden, um diese kontrollierte Sprengung möglich zu machen. Rund 4.300 Anwohner und Anwohnerinnen konnten nach der erfolgreichen Sprengung zurück in ihre Häuser. In einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort hatten sie ihre Wohnungen verlassen müssen. Polizeibeamte waren von Haus zu Haus gegangen, um zu kontrollieren, dass wirklich niemand mehr im Sperrkreis war. Rund 50 Anwohner waren für die Zeit der Entschärfung von DRK-Mitarbeitern in einer Notunterkunft in einer Turnhalle in der Nähe betreut worden. Auch zwei Schulen, mehrere Kitas und viele Geschäfte, wie zum Beispiel zwei große Autohäuser, blieben während der Entschärfung geschlossen. Die Straßen waren während dieser Zeit gespenstisch leer. Nach der Entschärfung waren die Anwohner erleichtert. Barbara zum Beispiel, die direkt neben der Fundstelle wohnt.
Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man sein Zuhause verlassen muss. Und man weiß nicht so letztendlich, wie kommt man zurück und wann kommt man zurück, wie lange wird es dauern. Also das war schon ein bisschen komisch.
Auch im Behring-Krankenhaus mussten während der Entschärfung einige Patienten in andere Gebäudeteile verlegt werden. Intensivstationen und Notfallzentrum waren davon aber nicht betroffen.
Anke Michel, die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Zehlendorf wurde erfolgreich entschärft. Expressmetropole Berlin, so nennt die BVG ihre Zukunftspläne. Über 170 Kilometer neue U-Bahn-Verbindungen werden darin aufgezeigt. Die Netzlänge würde mehr als verdoppelt. Aber was davon ist umsetzbar und sinnvoll? Schon jetzt gibt es große Bedenken. Unser Reporter Markus Streim hat sich bei Kunden und Mobilitätsexperten umgehört.
Lange Seilbahn über die Havel und den Grunewald, eine ganz neue Ringbahn, viel größer im Umfang als die jetzige der S-Bahn und Verlängerung sämtlicher U-Bahn-Strecken über die bisherigen Endbahnhöfe hinaus. Das sind die Visionen der BVG für den Nahverkehr in der Metropole Berlin. Dieses 16-seitige Konzept wirft viele Fragen auf. Auch am Rathaus Spandau zeigen sich die BVG-Kunden irritiert.
Wir haben eine gute Infrastruktur, man kommt überall hin.
Also ich finde, gegenüber zu anderen Städten ist es eigentlich recht okay.
Ich finde, wir haben ein sehr gutes System. Es gibt eigentlich immer um jede Uhrzeit eine Anbindung und es gibt eigentlich keine Probleme, großartig von A nach B zu kommen.
Berlin wird bestimmt noch wachsen. Also ich denke mal, dass man da vielleicht vorausdenkt.
Die wissen mit dem Geld nicht wohin, irgendwie ist nie was da. Völliger Käse.
Die BVG aber sucht Vergleiche zu den Planungen in Wien und Paris und ordnet Berlin dazwischen ein. Überall müssten Kapazitäten vergrößert werden. Mobilitätsforscher Andreas Knie sieht das anders. Der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt für ihn noch längst nicht ausgelastet und die BVG-Pläne ziemlich überraschend.
Und in dieser Gigantomanie, völlig aus der Zeit gefallen, was man machen muss, ist natürlich eine gute Anbindung. Das heißt, jeder Mensch muss an eine U-Bahn herangeführt werden oder an eine S-Bahn. Das kann man mit On-Demand-Verkehren wunderbar machen. Man kann Anrufsammeltaxen digital anbieten. Das heißt, ich kann jederzeit dann an die U- und S-Bahn kommen und ich komme auch von der U- und S-Bahn sofort zu meinem Haus. Das geht viel leichter, viel einfacher und kann sofort umgesetzt werden. Da muss man nicht gigantische U-Bahn-Pläne realisieren.
Der Mobilitätsforscher sieht in den BVG-Visionen eher einen Plan von CDU und SPD, die bisherige Verkehrswende, bei dem der Autoverkehr weiter zurückgedrängt wird, wieder zu stoppen.
Diesen Kampf möchte offensichtlich Berlin nicht führen. Man möchte weiter auf den Straßen mit Autos fahren und die Leute, die sich kein Auto leisten können, die können dann mit einem gigantischen U-Bahn-Plan kompensiert werden.
Statt neuer Seil- oder U-Bahnen, die keiner bezahlen kann, sollten lieber Radwege ausgebaut werden. Zum Beispiel an der Heerstraße, so eine Stimme aus Spandau.
Markus Streim. Ständig wird der Ausbau des ÖPNV gefordert, aber die Idee, das Berliner U-Bahn-Netz zu verlängern, finden erstmal viele unpassend. Zumindest von denen, die Markus Streim gesprochen hat. Und wir schauen noch aufs Wasser. Genauer gesagt auf den Wassermangel in Brandenburg. Der Kohleausstieg verschärft das Problem außerdem. Aktuell kommt ein großer Teil des Spreewassers aus den Tagebauen und wird dort als Grundwasser abgepumpt. Was aber passiert nach dem Ende der Gruben? Thema bei der zweiten Lausitzer Wasserkonferenz in Hoyerswerda. Und RBB-Reporter Florian Ludwig war mit dabei.
Die Bedeutung des Grubenwassers für die Spree lässt sich an einer Zahl besonders gut erkennen. An trockenen Sommertagen stammen bis zu 90% des Spreewassers aus den Tagebauen. Das Umweltbundesamt hat bei der Konferenz eine Studie vorgestellt und die Zwischenergebnisse sind ernüchternd, wie Jörg Frauenstein vom Umweltbundesamt sagt.
Wir haben ein Defizit bei Wasserspeichern, wir haben ein Defizit beim Wasserdargebot in der Region und wenn wir die Region weiterentwickeln wollen, müssen wir diese Defizite auflösen.
Das Wasser muss also zunächst in die Region. Überleitungen aus Elbe, Neiße und Oder sind dafür denkbar. Zumindest im Winter, wenn alle Flüsse genügend Wasser führen, sagt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel.
Aber es wird nur dann funktionieren, wenn wir auch Speicherkapazitäten haben. Weil dann, wenn die Neiße wenig Wasser führt und die Spree, das ist ja meistens derselbe Zeitraum. Und auch die Möglichkeiten der Überleitung aus der Elbe sind ja begrenzt.
Speicher sind etwa die sächsischen Talsperren Bautzen und Quitzdorf und die Talsperre Spremberg. Doch die reichen bei weitem nicht aus, um den Wassermangel in der Spree nach dem Kohleausstieg auszugleichen. Ein Speichernetzwerk aus zahlreichen ehemaligen Tagebauen ist nötig und die noch nicht vorgesehene Nutzung des Cottbusser Ostsees als Speicher. Es muss groß gedacht werden und die aktuelle Studie bezieht beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels oder die Grundwasserentwicklung noch gar nicht mit ein. Alle Spreeanrainer müssen also umdenken, auch Berlin, sagt der Lausitz-Beauftragte Klaus Freitag.
Also ob ich immer und ewig Spreewasser und Spreeuferfiltrat, also da muss vielleicht auch Berlin sein Ringdenken ein wenig aufgeben, auch da flexibler werden.
Genauso muss sich die Land- und Forstwirtschaft oder auch der Tourismus umstellen. Unangenehme Entscheidungen müssen getroffen werden, heißt es heute mehrfach. Die aktuellen früheren Kohleausstiegspläne der Bundesgrünen schon 2030 passen da nicht dazu. Denn, so das Bundesumweltamt, schon 2038 ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht sehr sportlich.
Florian Ludwig berichtete von der Lausitzer Wasserkonferenz. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.